Hallo, liebe Freunde des politischen Feuilletons. Herzlich willkommen zu meinem neuen Text. Es geht um den 1. Mai, ein Feiertag. Dieses Jahr fällt es nicht so auf, weil er auf einen Sonntag fällt. Aber die Geschichte, die zum 1. Mai als Feiertag geführt hat, fand ich faszinierend und habe sie aufgeschrieben. Und vielleicht haben Sie auch Interesse, sich das anzuhören. Zur Geschichte des Tag der Arbeit am 1. Mai. Vielleicht war es im Mai. Wir schreiben das Jahr 1872, genau vor 150 Jahren. Vielleicht erlebte damals ein junger Mann noch ein letztes Mal in Deutschland einen Sonnentag auf dem Höhepunkt des Frühlings, einen Tag voll blühenden Flieders, ein Tag der blumenübersäten Wiesen. Dann verließ der junge Mann Deutschland. Er bestieg ein Schiff, bezog darin ein Massenlager, vermutlich tief unten im stickigen Bauch des Ozeanriesen. Seine Reise war eine Flucht vor der Armut, und sie brachte ihn nach New York. Der junge Mann war der im Hessischen geborene Försterssohn August Spieß. Er war erst 17 Jahre alt, als sein Vater starb. Spieß' Familie geriet deshalb in tiefe Not. Sozialsysteme, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. August war das älteste Kind und arbeitsfähig, also musste er gehen. Mutter und Geschwister blieben zunächst in Deutschland zurück, später holte er sie nach. Spieß schlug sich durch in der neuen Welt. Er begann in New York eine Lehre als Möbeltischler, zog um nach Chicago und begann, sich für die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu interessieren. Dann erlebte er als 22-Jähriger etwas, das sein weiteres Denken und Handeln grundlegend prägen sollte. Würde man es in unsere deutsche heutige Wirklichkeit übertragen, dann muss man sich die Ereignisse aus dem Jahre 1877 in den USA etwa so vorstellen. Die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn, den Schaffnern, den Lokführerinnen, den Stellwerkern, Rangierkräften, Werkstattmitarbeitern, Reinigungspersonal, einfach allen, wird zum dritten Mal innerhalb eines Jahres mitgeteilt, dass ihre Gehälter gekürzt werden. Die wirtschaftliche Lage sei schlecht, heißt es zur Begründung, außerdem habe ein Krieg das Land ruiniert. Daraufhin treten die empörten Angestellten der Bahn an verschiedenen Orten in den Streik. Immer mehr Eisenbahnerinnen und Eisenbahner schließen sich landesweit an. Kaum noch ein Zug wird gewartet, die Gleise werden blockiert, keine Fahrkarten mehr verkauft, die Loks bleiben stehen. Der Vorstand der Bahn ruft den Staat zu Hilfe und der schickt die Bereitschaftspolizei. Mit Knüppel und Schusswaffen kämpft der Staat die Arbeitnehmer nieder. Diese reagieren mit Vandalismus, Gebäude werden niedergebrannt, Lokomotiven zerstört. Nach mehr als 2 Monaten Verwüstung und Gewalt gewinnt schließlich der Staat die Oberhand. Im ganzen Land hat der Kampf der Streikenden gegen die Polizeigewalt mehr als 100 Tote gefordert. Der große Eisenbahnstreik von 1877, die sozialen Ungerechtigkeiten, die ihn ausgelöst haben, und die Gewalt, mit der er beendet wurde, erschütterten die USA. August Spieß machten die Ereignisse um die staatliche Niederschlagung des Streiks gegen die zunächst unbewaffneten Streikenden so wütend, dass er sich einer paramilitärischen Arbeiterorganisation anschloss. Später gründete er eine Arbeiterzeitung und wurde ihr Herausgeber und Chefredakteur. 9 Jahre später, am 1. Mai 1886, stand August Spieß in Chicago auf dem Haymarket und hielt eine flammende Rede. Er brandmarkte die Ungerechtigkeiten der Arbeitsordnung, er verlangte bessere Löhne und einen gesetzlichen 8-Stunden-Arbeitstag für die Werktätigen. Wieder eskalierte die Situation durch Gewalteinsatz der staatlichen Milizen. Es folgten über mehrere Tage Großdemonstrationen, denen der Staat jeweils mit brutaler Gewalt begegnete. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurden am 3. Mai 6 streikende Arbeiter erschossen, etliche verletzt. Am 4. Mai explodierte auf dem Haymarket eine Bombe, deren Herkunft bis heute ungeklärt ist. Das dadurch verursachte Chaos nahm die Polizei zum Anlass, die Streikanführer zu verhaften. 8 Männer, darunter August Spieß, wurden für die Bombe verantwortlich gemacht, als Mörder angeklagt. zum Tode verurteilt und hingerichtet. August Spies starb im Herbst 1887 durch Erhängen. 6 Jahre später rehabilitierte der Gouverneur von Illinois die Getöteten. Ein Zusammenhang ihrer gewerkschaftlichen Agitation mit der Bombe sei nicht nachweisbar. Diese Geschichte könnte im Kopf haben, wer sich an diesem Sonntag, geeignetes Wetter vorausgesetzt, im Biergarten ein kühles Bierchen bestellt. Auf dem Weg dorthin hat sich vielleicht sogar der eine oder andere gefragt, wofür die lieblosen Plakate eigentlich werben, die der Deutsche Gewerkschaftsbund regelhaft ab Mitte April an die Laternenmasten hängt. Der radikal-anarchistische Arbeiterführer August Spies, das deutschstämmige Opfer eines amerikanischen Justizmordes, zählt zu den Urvätern des 1. Mai als Feiertag. Die internationale Arbeiterbewegung erhob in Andenken an ihn und an den Kampf der Streikenden auf dem Chicagoer Haymarket erstmals den 1. Mai 1890 zum internationalen Kampftag der Werktätigen. Die damals Mächtigen beeindruckte das kaum. Erst mehr als 40 Jahre später waren es in Deutschland ausgerechnet die Nationalsozialisten, die diesen Schritt vollzogen und den 1. Mai zum arbeitsfreien Tag der nationalen Arbeit erklärten. Ein Paradebeispiel für ideologische Aneignung. Am 1. Mai 1933 erlebten die deutschen Berufstätigen erstmals den Feiertag zu ihren Gunsten. Aber am Tag darauf, am 2. Mai 1933, stürmten Nazischergen die Häuser der deutschen Gewerkschaften, betrieben ihre nationalsozialistische Gleichschaltung und verhafteten ihre Anführer. Nach dem Krieg erbte die junge Bundesrepublik Deutschland den weltlichen Maifeiertag. Oft strahlendes Frühsommerwetter, keine Maloche und noch dazu kein Kirchenbesuch. Der 1. Mai war der Lieblingsfeiertag der aufkommenden deutschen Freizeitgesellschaft. Immerhin, wer sich in den 60er und 70er Jahren gesellschaftlich engagierte, empfand es noch als edle Werktätigenpflicht, auf die gewerkschaftliche Maikundgebung zu gehen. Ein Großereignis war, dass zigtausende auf den Marktplätzen, die Radiosender übertrugen die Maikundgebungen aus verschiedenen Städten ihres Sendegebietes live in einer Konferenzschaltung, wie am Samstagnachmittag die Bundesliga. Abends dann in der Tagesschau waren die Bilder aus Ost-Berlin und aus Moskau und Peking zu sehen. Endlose Paraden defilierten vor den Tribünen, furchteinflößende Waffen rollten vorbei, fröhliche Erzieherinnen schwenkten gemeinsam mit den von ihnen beaufsichtigten Kindern im sozialistisch geradlinigen Gleichschritt die roten Fähnchen. In der kommunistischen Welt wurde der Tag der Arbeit zu Schwerstarbeit für Paradenorganisatoren und Ordensspangenfestnäherinnen. Auf den Tribünen saßen alte Männer, die von der Situation der Werktätigen keine Ahnung hatten, sich aber als Vertreter der siegreichen Arbeiterklasse fühlten. In diesem ideologischen Getümmel rund um den Tag der Arbeit wollte im Jahr 1955 ein anderer alter Mann nicht beiseite stehen. Der fast 80-jährige Papst Pius XII. Erhob einen prominenten Zimmermann in den Status des Arbeiters und machte damit den 1. Mai zu einem katholischen Gedenktag. Die Ehrung der Arbeit sollte nicht den atheistischen Systemen des Ostblocks allein überlassen bleiben. Josef der Arbeiter heißt seither jener gütige, uneheliche Vater von Jesus, uns allen besser bekannt als der Mann neben dem Kindlein in der Weihnachtskrippe. August Spies hat sich das alles am 1. Mai 1886 ganz bestimmt nicht so gedacht. Erreicht hat er einiges. Der 8-Stunden-Tag ist heute in den reichen Teilen der Welt die Regel. Und der arbeitsfreie Feiertag 1. Mai gilt in vielen Ländern für alle, die das Glück haben, den dafür passenden Beruf gewählt zu haben. Denn arbeitsfreier Feiertag für viele heißt besonders viel Arbeit für wenige, die auf unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, unsere Mobilität achten oder uns das Bier an den Biergartentisch schleppen. Also, lasst uns das Glas heben, ein frisch gezapftes Maibock auf August Spies und auf alle, die am 1. Mai arbeiten. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai.